Ey Friedi, ich merke immer wieder, wenn ich schlecht schlafe, dann ist der nächste Tag bei mir komplett im Eimer. Ich bin dann unkonzentriert, schlecht gelaunt. Kennst du das?
Oh ja, absolut. Schlaf ist echt der meist unterschätzte Lifehack. Bei mir jetzt vor allem mit Kind, da kommt der Schlaf eh viel zu kurz und ist mir wirklich heilig geworden. Und genau deswegen, liebe Leute, habe ich mir jetzt was gegönnt. Und zwar habe ich mir die Emma Elite Air Grid Matratze geholt. Seitdem habe ich keine Rückenschmerzen mehr, kein Schwitzen mehr in der Nacht und naja, ich bin einfach morgens richtig erholt und hatte einen sehr guten, erholsamen Schlaf.
Jetzt, wo du es gerade sagst, Fredi, ich habe auch schon gehört, dass die sich ganz schnell an den Körper so richtig anpasst, oder?
Ja, das ist ja das Krasse. Dank dieser Gelschicht reagiert die Matratze sofort auf jede Bewegung. Also ganz egal, ob du dich nachts drehst oder auf der Seite liegst, du wirst nicht gestört. Und der Bezug ist abnehmbar und waschbar, was einfach mega praktisch ist.
Ja, okay, das klingt wirklich nach Next-Level-Matratze von morgen schon fast. Und passt natürlich jetzt auch perfekt, dass wir darüber sprechen, weil Emma gerade Geburtstag feiert.
Genau. Emma wird 10 Jahre alt und feiert mit einem richtig fetten Geburtstagssale. Bis zu 50% Rabatt. Und mit unserem Code SECRETS, alles groß geschrieben, bekommt ihr nochmal 5% obendrauf.
Und Emma hat nicht nur Matratzen. Ich liebäugle gerade auch mit so einer Gewichtsdecke, die die anbieten. Die wollte ich schon immer mal haben, weil ich gelesen habe mal, dass die zum Runterkommen und Entspannen richtig gut ist. Und ich bin ja so oft echt im Stress. Deswegen brauche ich da mal so ein bisschen Ruhe irgendwie. Und dadurch, dass sie mir so oft schon empfohlen wurde, da glaube ich, schlage ich jetzt wirklich endlich mal zu.
Oh ja, oder bei den Kissen, da kannst du ja sogar die Höhe und die Härte anpassen. Also beim Thema Schlaf, ihr merkt es, ist man bei Emma wirklich komplett richtig aufgehoben.
Also, wenn ihr auch Bock auf guten Schlaf habt, dann checkt doch einfach mal unseren Link in den Shownotes, vergesst den Code Secrets nicht und schlaft endlich so, wie ihr es verdient habt.
Ein Produzent, der wie kein anderer das Jugendfernsehen geprägt hat. Ein Mann, der wusste, wie man Millionen begeistert. Aber auch ein Beispiel dafür ist, wie gefährlich Macht am Set sein kann. Vor allem, wenn sie auf junge, beeinflussbare Menschen trifft. Wenn wir über Dan Schneider reden, dann geht es nicht nur um Serien, um bunte Kulissen, um Lachen und Applaus. Es geht auch um die Kinder, die hinter diesen Kulissen standen. Und um die Frage, welchen Preis sie für unseren Spaß gezahlt haben. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und wir haben ja in der Amanda Bynes-Folge, haben wir ja das schon angekündigt und noch einmal nachgefragt. Und ihr habt uns das Feedback gegeben, dass euch das mega interessieren würde. Deswegen machen wir jetzt diesen Fall rund um Nickelodeon und vor allem Dan Schneider und was mit all den Kinderstars in der Zeit passiert ist. Und dass wir einmal alle auf einem Stand sind und wissen, wo wir uns befinden, würde ich gerne erstmal einordnen, was überhaupt Nickelodeon eigentlich ist. Seit wann gibt's das überhaupt? Wer war Dan Schneider? Also machen wir jetzt erstmal so ein bisschen den Kontext. Also Nickelodeon war ein Fernsehsender. Ich weiß, Fredi, ich habe es mir die ganze Zeit vorgenommen, dass ich es nicht tue, aber es platzt jetzt doch aus mir heraus. Ich habe bei der ganzen Vorbereitung und auch während ich jetzt hier gerade rede, habe ich die ganze Zeit dieses Nickelodeon. Hast du das auch im Kopf gehabt?
Ja. Ich habe auch Nickelodeon sehr gerne geschaut. War komplett mein Sender.
Ist doch total absurd, wie man etwas, was man Jahrzehnte ja eigentlich fast nicht mehr gehört hat, auf einmal so präsent wieder im Kopf hat, bloß weil ich gerade hier Nickelodeon, also das muss ich jetzt einmal loswerden, Entschuldigung. Also, Sendestart war von Nickelodeon natürlich in den USA, also das ist ein amerikanischer Fernsehsender, 1977 erstmal nur regional und 1979 wurde das dann der erste reine Kindersender und entwickelte sich zum globalen Medienimperium für eben Kinder- und Jugendunterhaltung. In Deutschland ging Nickelodeon 1995 auf Sendung, wurde dann später eingestellt, feierte dann 2005 aber Comeback und mittlerweile ist diese Marke auch wieder international aktiv, also die gibt es immer noch. Zielgruppe war und ist Publikum zwischen 6 und 18 Jahren und dann gibt es nochmal irgendwie Nickelodeon Junior oder so heißt das. Also die haben sich wirklich gänzlich auf eben Kinder und Jugendliche eingeschossen, sag ich mal. Es geht um die Lebenswelt und die Sprache von Kindern und eben, also es ist Kinderfernsehen, so. Es gab auch diese Nicktoons, zum Beispiel SpongeBob, ne? Also das war auch alles von Nickelodeon und hat damals schon, ja, die Popkultur geprägt und wirklich Millionen erreicht. Also nur um einmal, dass wir alle irgendwie verstehen, wie groß das war, ne? Also wie groß dieser Sender war und wie groß die Reichweite war. Und dann gab es eben Dan Schneider. Der war Produzent für Nickelodeon und ab Mitte der 90er Jahre das Gesicht und die Hitmaschine von Nickelodeon. Also der hat wirklich die Oberknaller produziert. Alles, was er angepackt hat, ging irgendwie durch die Decke. Er hat von 1994 bis 2018 für Nickelodeon geschrieben und produziert und hat dabei 12 der bekanntesten und erfolgreichsten Serien des Senders abgeliefert. Und allein 10 davon vollständig allein aus seiner Feder. Zu den bekanntesten Produktionen zählen iCarly. Da geht es um junge Freunde, die eine Webshow erfinden. Ist eine der ersten Serien und hat Internetkultur für Kinder und Jugendliche eben greifbar gemacht damals. Deswegen war das so ein Riesenhit. Das lief von 2007 bis 2012. Dann gab es Zoey 101 von 2005 bis 2008. Da ging es um den Teenager-Alltag an einer kalifornischen Eliteschule. Da hat die jüngere Schwester von Britney Spears zum Beispiel mitgespielt, Jamie Lynn Spears. Dann gab es Drake and Josh von 2004 bis 2007. Da ging es um Patchwork-Brüder, die Teenager-Alltage erleben und da immer Abenteuer irgendwie haben. Und weitere sehr einflussreiche Serien wie Victorious, The Amanda Show eben von Amanda Bynes, Sam and Cat, also wirklich eine Bandbreite von eben Kinder- und Jugendserien. Die waren alle durchweg voll mit Humor, mit Identifikationsfiguren und so eine scheinbar sehr harmlose, bunte Parallelwelt, ne? Also genau das Richtige für Kinder und Jugendliche. Und Stars wie Ariana Grande oder Drake Bell wurden dadurch bekannt. Auch Amanda Bynes haben wir ja schon drüber gesprochen. So weit, so gut. Das klingt ja alles erstmal total schön und toll, könnte man sagen. Aber ein paar Jahre später, vorgespult, ungefähr die 2010er Jahre, da kamen nämlich die ersten Gerüchte über Missbrauch und toxische Zustände an den Sets von Nickelodeon auf. Damals war das natürlich, muss man jetzt einmal so zurückblickend sagen, gar noch nicht so im Bewusstsein der Leute, ne? Also da haben sich die Ersten eben zu Wort gemeldet, aber das wurde dann relativ schnell auch wieder so abgetan, weil man kannte ja das Produkt, man wusste ja, wie erfolgreich alles war. Dementsprechend wurde den Menschen, die da gesprochen haben, erstmal gar nicht so doll zugehört, ne? Also das war immer wieder mal Thema und dann wurde es wieder so unter den Tisch gekehrt, so wie das ja leider oftmals ist bei sehr, wie sage ich es jetzt am besten, bei Machtstrukturen, die halt eben im ganz großen Ungleichgewicht sind. Und erst eigentlich kann man wirklich traurigerweise sagen, mit dieser Doku, über die wir auch schon bei Amanda Bynes gesprochen haben, Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, die 2024 ausgestrahlt wurde oder eben an die Öffentlichkeit kam, erst dann geriet das Thema wieder so richtig krass in den Fokus. Zum Glück ja auch. Also besser spät als nie, kann man da sagen. Und da gab es dann massive Wellen auch im internationalen Mediensystem. Da, wo es halt vorher nicht, ich sag jetzt mal, es war schon Thema, aber es geriet halt nie so ganz doll in die Aufmerksamkeit aller Leute. Aber in dieser Doku, die dann nämlich eben Enthüllungsbücher von ehemaligen Stars, zum Beispiel Jeanette McCurdy, die in iCarly gespielt hat, da wurde es dann einfach wieder größer. Und da gab es dann die gravierenden Vorwürfe, vor allem gegen Dan Schneider und eben das Arbeitsumfeld bei Nickelodeon. Es ging um Mobbing, es ging um sexualisierte Anspielungen, Übergriffigkeiten, manipulatives Verhalten hinter und vor der Kamera. Jeanette McCurdy zum Beispiel, sie war eine der Vorreiterinnen, sag ich mal. Sie hat 2022 wurden ihre Memoiren veröffentlicht und da hat sie Schneider dann schon während der Dreharbeiten unangenehme Situationen eben vorgeworfen. Also sie sagt beispielsweise, Schneider habe sie bereits im Alter von 18 Jahren ermutigt, Alkohol zu trinken, hat ihre Schultern massiert und das auf ganz unangemessene Art und Weise. Ganz, ganz, ganz besonders betroffen, und da würde ich dann auch gerne nochmal im Detail auch drauf eingehen, hat einen, die Schilderung von Drake Bell, einer der Jungstars auch, die dann erstmals öffentlich auch gesprochen haben, und ich merke wieder, da fehlen mir dann immer so ein bisschen die Worte, wie was sie erleben mussten am Set durch andere Crewmitglieder. Also bei Drake Bell war es zum Beispiel ein Typ, der hinter den Kulissen irgendwie, ich glaube, der hat die Dialoge mit denen geübt, irgendwie so war das. Und der hat ihn eben halt sexuell missbraucht, da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Und das war natürlich dann für alle doch sehr, sehr schockierend beziehungsweise sehr hart irgendwie zuzuhören und mitzubekommen. Also fassen wir erstmal zusammen, das war natürlich und ist weiterhin total relevant, weil halt eben Nickelodeon eigentlich so dieser Safe Space sein sollte, ne, für Kinder und Jugendliche. Und wenn man sich überlegt, dass man irgendwie als Eltern sein Kind da irgendwie alleine nur vor den Fernseher gesetzt hat und dachte, komm, das ist Kinder- und Jugendprogramm. Wenn man dann hört, was da hinter den Kulissen eben genau diesen Kindern und Jugendlichen auch widerfahren ist, ist das natürlich einfach der absolute Horror. Und da geht's dann eben um was viel Größeres, ne? Machtmissbrauch, Kinderschutz, wie Friede eben auch im Intro schon gesagt hat. Also das ist ja so viel größer, als man eigentlich jetzt hier gerade in diesen paar Worten, die ich dafür habe, irgendwie beschreiben kann. und zeigt wieder mal einfach nur, wie es in dieser Industrie auch zugehen kann. Aber bevor wir weiter auf die einzelnen Anschuldigungen eingehen, müssen wir natürlich noch einmal kurz auf Dan Schneider eingehen, weil er ist die zentrale Figur in diesem ganzen Skandal.
Ja, also bevor Dan Schneider der Mann wurde, der quasi Millionen von Kindern zum Lachen gebracht hat, sage ich mal, durch Serien, durch Figuren, war er natürlich selbst nur ein Kind. Und geboren wurde er am 14. Januar 1966 in Memphis, Tennessee. Ein Junge aus der amerikanischen Südstaatenprovinz, also ganz weit weg von Glanz und Glamour von Hollywood. Und seine Kindheit verlief oberflächlich betrachtet ziemlich unspektakulär. Er wuchs in einer ganz normalen Mittelschichtfamilie auf. Doch schon früh zeigte sich, Dan war anders. Er war nicht der sportliche Typ, nicht der Anführer auf dem Pausenhof, sondern der, der mit Witz und Kreativität auffiel. Seine Schulkameraden erinnern sich, Dan war der Klassenclown und er wusste immer, wie er Leute zum Lachen bringt. Und gleichzeitig war er aber ein Außenseiter. Er war übergewichtig, er war unsicher, hatte wenig Selbstvertrauen. Und ja, er fiel auf und das halt eben nicht unbedingt auf die gute Art. Und dieses Gefühl, am Rand zu stehen und nicht dazuzugehören, sollte ihn natürlich auch später prägen. Viele sagen heute, seine späteren Serienfiguren, diese schrill, chaotisch, die ewigen Underdogs, spielen eigentlich genau das wieder, was er als Kind selbst erlebt hat. Und nach der Schule ging Dan kurz aufs College, brach das aber ab. Er hielt sich mit Nebenjobs über Wasser, arbeitete in Computerläden, schraubte an Fernsehern, bevor er beschloss, ich will ins Entertainment. Und es war ein ziemlich radikaler Schritt für einen Jungen aus Memphis. Doch er packte seine Sachen und zog nach Los Angeles. Und dort begann quasi seine zweite Geburt oder dort begann sein zweites Leben. Ja, das Leben von Dan Schneider, dem Mann hinter Nickelodeon. Was man über seine Kindheit nicht weiß. Es gibt jetzt, weil wir auch in dieser Folge über Missbrauch sprechen, und wir die Erfahrung gemacht haben in den zahlreichen Folgen und Recherchen, die wir bisher gemacht haben, dass oft ja Menschen, die Umfelder schaffen, wo Missbrauch passiert, selber misshandelt wurden. Das ist hier bei Dan nicht der Fall. Es gibt keine Hinweise, dass er selber misshandelt wurde oder dass seine Familie besonders dysfunktional war. Die meisten Informationen über seine Familie stammen aber allerdings auch aus späteren Interviews und die waren stets sehr glatt und fast schon PR gefiltert, ne? Also das muss man auch bedenken, woher man die Infos hat. Aber ich finde, zwischen den Zeilen kann man schon was lesen. Und zwar habe ich jetzt, wenn ich mir seine Kindheit angeschaut habe, erkannt, dass Dan sehr früh schon als Kind gelernt hatte, über Humor Anerkennung zu bekommen. Also er war jemand, der früh gemerkt hat, aha, wenn ich andere zum Lachen bringe, dann werde ich beliebt. Wer eine Bühne hat, kontrolliert so ein bisschen die Situation. Und vielleicht, aber auch nur vielleicht, ganz vielleicht, ja. Das ist jetzt meine Interpretation. Vielleicht ist das der Beginn eines Musters. Also quasi Kontrolle als Kompensation, Witz als Waffe und Macht als Sicherheit. Und später wird ja Dan Schneider Nickelodeons Goldesel.
Und eine kleine Unterbrechung. Falls ihr gerade im Hintergrund mein Kind ein bisschen quatschen hört, dann genau, macht euch keine Gedanken. Das Kind ist nicht alleine. Es ist in Begleitung. Und ja, ich habe immer Angst, dass jemand denkt, ich lasse mein Kind irgendwie weinen oder so. Das ist nicht der Fall. Ja? So wichtig ist der Podcast mir dann auch nicht. Genau, also nur falls ihr das im Hintergrund hört, dass ihr da wisst, woran, ja, wie die Situation hier gerade aussieht.
So. Wild, könnte man sagen.
Wild, wirklich
Fredi
wild.
Sitzt auch inmitten von Umzugskartons, also es ist alles schön.
It's wild, aber das Leben hört halt dann doch auch nicht auf, ne? Es geht weiter. Genau, zurück zu Dan Schneider. Also Dan Schneider wird ja der Goldesel von Nickelodeon, kann man ja so sagen. Und so beschreiben ihn auf jeden Fall ehemalige Mitarbeiter. Und tatsächlich waren ja, wie Nina auch schon sagte, seine Serien absolute Quotenhits, ne? Also popkulturelle Phänomene, könnte man schon fast sagen. Und Dan Schneider selbst begann seine Karriere übrigens vor der Kamera als Schauspieler in der Sitcom Head of the Class in den späten 80ern. Doch ziemlich schnell wechselte er die Seiten, weil er gemerkt hat, hinter den Kulissen liegt die wahre Macht beim Schreiben, beim Produzieren. Und so konnte er das Ganze viel mehr beeinflussen und das wollte er. Seine Handschrift war unverkennbar, man hatte schräge Figuren, überdrehte Dialoge, Slapstick-Humor und wie Nina auch schon sagte, ich will es jetzt auch gar nicht wiederholen, diese ganzen Formate, die aus seiner Feder stammten, ne? Saturday Night, The Amanda Show, Drake and Josh und so weiter. Man könnte wirklich sagen, Dan Schneider war nicht nur der Goldesel von Nickelodeon, er war Nickelodeon. Und er wusste ganz genau, was Kinder zum Lachen bringt. Und das ist irgendwie vielleicht auch die ambivalente Wahrheit. Also er verstand die Sprache der Kids, aber mit diesem Einfluss kam natürlich auch Macht und eine Macht, die in den falschen Händen auch gefährlich werden kann. Denn je größer seine Serien wurden, desto mehr kursierten eben Gerüchte. Am Set soll Schneider
fordernd gewesen sein, teils cholerisch. Manche sprachen von einem Control-Freak, der die Drehbücher bis ins kleinste Detail dominierte. Also einfach, das bedeutet, dass die Schauspieler gar keine Freiheiten hatten, da irgendwie ihr eigenes einzubringen. Andere erwähnten die Abhängigkeit, in die junge Schauspielerinnen und Schauspieler geraten konnten, weil natürlich ihre Karriere ganz eng an seiner Gunst hing. Und wenn sie gegen ihn gegangen sind, dann waren sie halt auch schnell weg vom Fenster. Und es war ein ganz offenes Geheimnis, dass Dan Schneider zu viel Macht hatte. Das sagte ein Insider mal in einem Interview. Und in den Medien tauchten halt immer wieder Vorwürfe auf. Und zwar von einem toxischen Arbeitsklima war die Rede. Manche Kritiker störten auch die Darstellung von Mädchen und jungen Frauen in seinen Serien, da sie oft, und ich glaube, Nina, da wirst du gleich auch nochmal ganz genau drauf eingehen, sie waren oft übersexualisiert. Ja, mit auffälligen, man kann schon fast sagen, Fetischszenen. Darüber sprechen wir aber gleich. Und das zieht sich wie so ein roter Faden durch all seine Werke. Und insbesondere, was wirklich auffällig ist, ist die Häufung von Szenen mit nackten Füßen von jungen Darstellerinnen. Und es wirft halt schon bis heute Fragen auf. 2018 übrigens zog Nickelodeon einen Schlussstrich. Offiziell hieß es, der Vertrag läuft aus, man gehe getrennte Wege. Doch hinter den Kulissen wurde natürlich weiter spekuliert. Ging es wirklich um kreative Differenzen? Oder steckte eben mehr dahinter, diese ganzen Vorwürfe, die langsam aufkamen?
Absolut, richtig, Fredi. Und das merkt man auch, wenn man sich diese Doku eben mal genauer ansieht. Also das habe ich jetzt getan bei diesen Vorbereitungen und möchte da jetzt nochmal näher drauf eingehen. Also generell geht es in der Doku, das habe ich ja eben schon gesagt, eben um Nickelodeon und all das, was da passiert ist in den 90ern und frühen 2000ern. Und vereint eben Interviews von ehemaligen Kinderstars, Autoren, Eltern, Crewmitgliedern und Produzenten und hat dieses toxische, oft sexistische und rücksichtslose Verhalten und Arbeitsumfeld im besonderen Maße offengelegt. Und das ist wirklich tatsächlich schockierend, weil man merkt, dass dieser Skandal verschiedene Ebenen umfasst. Also einmal emotionalen Missbrauch, dann eben diese sexualisierte Sprache und Szenen, was Fredi eben auch schon angesprochen hat, die Einschüchterung junger Darstellerinnen, Mobbing und Machtmissbrauch, Bagatellisieren und Vertuschen von Übergriffen sowie auch Rassismus und diese Kultur des Wegschauens, ne? Also das ist ja jetzt nicht nur bei Nickelodeon alles der Fall, aber das wurde in dem Maß natürlich mit dieser Doku nochmal ganz klar. Und da ist es natürlich so heftig, weil es da halt auch um Kinder geht. Es war von Kindern für Kindern und überall, wo Kinder involviert sind, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist das einfach, ja, man ist einfach nur entsetzt, wenn man das dann so mitbekommt. Und in dieser Doku ist halt auch ein großer Teil eben Dan Schneider, der da thematisiert wird und sein Verhalten. Es sind insgesamt 5 Folgen, jedes um die 44 Minuten im Schnitt lang. Und das hatte ich ja eben schon gesagt, die Erstausstrahlung war Anfang 2024. In den einzelnen Folgen geht es darum, es geht einmal um Dan Schneiders Aufstieg, ne? Also das ist tatsächlich so seine Geschichte und das, was Fredi eigentlich gerade schon umrissen hat, ist die erste Folge. Dann liegt in der zweiten Folge der Fokus auf die Kinderstars, zum Beispiel hier Amanda Bynes und ihre enge Beziehung zu Dan Schneider, auch das haben wir in der Folge von ihr schon thematisiert. Dann geht es in der dritten Folge um Drake Bell, da gehe ich gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. In der vierten geht es um die Vertiefung im Fall Brian Peck, das ist eben dieser Coach, der Drake Bell sexuell misshandelt hat. Und die fünfte Folge ist eine Bonusfolge. Ich vermute mal, weil es eben so krass viel war und die dann am Ende nochmal hin raus einen rausgeschossen haben. Da geht es dann darum, dass dieses Schweigen jetzt endlich ein Ende hat. Und ich fand, um das nochmal ein bisschen genauer zu beleuchten, eben ganz besonders spannend das Beispiel Amanda Bynes. Das haben wir auch in ihrer Folge schon besprochen, aber sie wurde halt eben mit 16 aufgefordert, mit Dan Schneider zusammen im Whirlpool zu drehen, ne, in ihrer Amanda-Show. Ihre Kleidung war auffällig freizügig und heute blickt man da natürlich anders drauf. Also allein das wird in dieser Doku ganz klar deutlich. Es gab auch andere Kinderstars, wie eben Jeanette McCurdy, die ganz knappe Kleidung tragen musste und immer irgendwie, ja, so rück, also wenn man jetzt draufblickt, halt eben denkt, boah, das fühlt sich ganz falsch an, wenn man das sieht. Mhm. Und damals war es halt eben so normal. Und also das finde ich, um schon mal eins meiner Fazitsachen vorwegzunehmen, das finde ich so erschreckend einerseits, aber auf der anderen Seite auch irgendwie gut, dass man merkt, dass das eigene Bewusstsein sich so verändert hat oder dass man ganz anders heutzutage darauf blickt.
Ja, es gab ja auch so Essenssketche. Also in mehreren Shows sieht man ja auch die Kinder, meist Mädchen, wie sie halt irgendwie Unmengen an Sahnepudding sich in den Mund stopfen, richtig in den Mund stopfen. Das war ja irgendwie so Slapstick, also damals. Aber die Art, wie auch die Kamera ganz lange auf diese Gesichter zoomte, wirkt halt irgendwie im Nachhinein dann auch einfach unangenehm.
Genau.
Vielleicht sind wir auch einfach älter geworden und früher ist uns das einfach nicht aufgefallen. Aber jetzt ist so, wenn man sich das anguckt und sich denkt so, hä, warum ist das nicht früher schon aufgefallen?
Genau. Und jetzt ist es so, es fühlt sich falsch an, aber ich habe die Hoffnung, dass es das vielleicht auch ist, selbst wenn wir jetzt jünger wären, mit einem anderen Bewusstsein, weil eben in der Gesellschaft sich ja doch irgendwie was verändert hat, was das angeht. Ja. Ne? Und das finde ich gut. Also es waren ja nicht nur diese sexuellen Übergriffe vor und hinter der Kamera, die stattgefunden haben. Allein das würde ja schon reichen für all das. Aber es gab dann auch eben, was ich ja schon gesagt habe, dass die Kinder am Set Alkohol bekommen haben. Es wurden halt dadurch irgendwie Abhängigkeiten gesetzt, Grenzen verschoben, vor allem eben vor diesen jungen Frauen. Ne? Also die waren dann eben, ja, abhängig von Dan Schneider, könnte man fast sagen. Und dieser emotionale Druck und die Manipulation. Ich glaube, dass sich viele Stars, und das sagen die auch in den Folgen, ja, mit ihrer jungen Pubertät überfordert gefühlt haben, ne? Also ich meine, die waren mitten in der Entwicklung und auf einmal kommt so ein erwachsener Mann und er hat irgendwie über dein Leben die Macht und bestimmt über dich, gibt dir dann Alkohol, wenn du irgendwie wahrscheinlich irgendwie gut irgendwas gut gemacht hast als Belohnung, aber kommt dir auch körperlich sehr nah und irgendwann verschwimmen natürlich diese Grenzen. Die sind völlig überfordert in der Selbstfindungsphase, fühlen sich emotional irgendwie ausgebeutet, ja schon öffentlich vorgeführt teilweise und haben dabei, muss man sich dann mal überlegen, keine professionellen Betreuer oder Ansprechpartner, ne? Weil dieses System damals natürlich alles nur auf Profit ausgelegt und so und da wurde einfach nur geguckt, dass alle performen. Schlimm fand ich, dass es nicht nur Dan Schneider war, sondern auch andere Crewmitglieder. Das habe ich ja eben schon angedeutet und ein Fall, der hat mich ganz besonders betroffen gemacht, das war eben der Fall Drake Bell, der von Brian Peck, das war ein Dialogtrainer, der halt eben hinter der Kamera mit den Jungs und Mädels halt eben die Dialoge trainiert hat, wie seine Berufsbezeichnung ja auch schon sagt. Und der hat mehrere junge Darsteller sexuell missbraucht, unter anderem Drake Bell, der dann öffentlich macht, dass er als Kind, da war er circa 15, jahrelang Opfer von Brian Peck war. Genauer gesagt, und ich möchte das gar nicht zu sehr vertiefen, aber einmal umrissen. Er wurde monatelang sexuell von ihm missbraucht. Bell erzählt, dass er zum Beispiel eines Nachts auf der Couch schlief und Brian Peck ihn dann geweckt hat, um sich an ihm vergehen zu können. Und das ist nur ein Beispiel. Also man kann sich, glaube ich, vorstellen, was da passiert sein muss. Und Peck wurde dann auch 2004 verurteilt. Eben deswegen, war aber nach nur 16 Monaten wieder frei und wurde dann auch wieder in diesem Arbeitsumfeld gesehen und hat wohl wieder, ja, alleine das. Ne? Ja, ja. Also der hat danach auch wieder Jobs bekommen, weil man kannte ihn ja, irgendwer kennt immer irgendwen und deckt. Ja, 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 das ist.
Der durfte dann wieder bei Kindern mit Kindern arbeiten.
Mhm. Obwohl er ein vorbestrafter Sexualstraftäter ist. Ne? Aber da merkst du, wie dieses System halt eben damals natürlich vor allem irgendwie noch funktioniert hat, obwohl das so bekannt war. Ne? Und man kann sich nur vorstellen, was das mit Drake Bell gemacht hat. Das hat ihn natürlich absolut geprägt.
Ja.
Der hatte eine sehr problematische Kindheit und generell eigentlich ein problematisches Leben, ist auch mehrfach selber auffällig geworden. Man kann sich das nur vorstellen, dass das halt alleine durch diese Traumata, die er erleben musste, durch sein Leben irgendwie so ein bisschen gezogen hat. Ne?
Wahnsinn.
Es gab ein
Produkt. Das finde ich halt, also das mit Dan Schneider hat sich ja nie sexuell an Kindern vergangen, soweit ich weiß. Mhm. Aber er hat halt dieses Umfeld geschaffen für Menschen wie Brian Peck.
Ja.
Und die Tatsache, dass sie dann da auch quasi denen gestattet wurde, wieder zurückzukehren und es dann auch Menschen wie Dan Schneider da nicht draus gelernt haben oder beziehungsweise ich weiß es nicht, ob dem Profit wichtiger war als alles andere. Das macht mich gerade fassungslos.
Ja, mich auch tatsächlich. Aber ich weiß, am Ende ist das jetzt hier gerade ein Beispiel für so vieles, was vor allem, wenn es um irgendwie Geld geht, da wird ja dann ganz oft weggesehen und geschwiegen, ne? Und das ist wieder nur mal ein krasses Beispiel, finde ich, dass dieses ganze System, vor allem damals halt eben, da wurde weggeschaut. Und da ging es ums Ergebnis. Und wenn das Ergebnis gestimmt hat, dementsprechend, also natürlich, da reden wir dann von Ergebnis viel Geld, dann war das irgendwie so egal. Und das finde ich halt so schlimm, ne? Da weißt du, da ist ein Mann, der hat sich an mehreren jungen Menschen irgendwie vergangen sexuell, hat die angefasst, hat sich irgendwie unangemessen verhalten, um das nochmal gelinde auszudrücken. Und der kommt da, ich finde auch alleine 16 Monate kommt der nur in den Knast. Überleg mal, der hat Kinder.
Leben zerstört.
Ja. Ja, richtig. Kinderleben zerstört. Und kommt 16 Monate nur in Haft. Also das, da könnte ich jetzt schon wieder mich so dermaßen reinsteigern vor lauter Wut, weil ich das so unangebracht finde. Aber okay, wir müssen hier weitermachen. Also dieser Typ ist schon, der erste neben den Schneider, der da erwähnt wird in der Doku, dann gibt es einen Produktionsassistenten, der auch nochmal erwähnt wird. Der wurde wegen unangemessenen Annäherungen und dann Besitzes von Missbrauchsbildern, auch schon 2003 ist er aufgeflogen. Und ja, am Ende ist es so ein bisschen das Ergebnis, was vor allem in dieser Doku, und das sagt der Titel ja auch schon, Quiet on Set, also eben diese Stille am Set, dass die nichts gemacht haben danach. Ne? Also wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, die konnten danach weiterhin in der Branche arbeiten, weil halt eben Kollegen und weitere Verantwortliche, die irgendwie schriftlich verteidigt haben und so. Also es war absolut schweigen, vertuschen, weitermachen. Und ja, ich finde das so schlimm, wenn du überlegst, dass dann eben diese Kinderstars, was die erlebt haben, dann sprechen die irgendwann öffentlich das aus, trauen sich. Also ich meine, es wurde ja, ne, habe ich ja eben schon gesagt, auch nicht erst durch diese Doku bekannt. Und du siehst aber die Gegenüber. Genau, es ändert nichts, genau.
Ne, es ändert einfach gar nichts. Und Kopf dieser ganzen Sache ist dann einfach Dan Schneider, der, wie gesagt, sehr vielleicht nicht selber angefasst hat oder Hand angelegt, ist auch richtig eklig, das so zu sagen, dann wird mir richtig schlecht.
Mhm.
Aber der auf jeden Fall weggesehen hat. Und er war, ja, er war halt der, er war Nickelodeon, er war der Big Boss. Und jetzt muss man ja vorstellen, Nina Schärfer, du bist 14 Jahre alt. Ich habe mich versucht, so ein bisschen da hinten hinein zu versetzen. Ne? Und du stehst an diesem großen Set, ne? Die Scheinwerfer sind an, es ist immer super heiß. Überall wuseln Erwachsene, Kameras laufen, alle sind halt irgendwie auf dich gerichtet. Und dann steht da halt irgendwie Dan Schneider, der Mann, der ist ja auch ein korpulenter Mann. Also auch eine Schein ist ja auch kein kleiner, zarter Mann, sage ich jetzt mal. Und der entscheidet einfach, ob du eine Zukunft hast oder nicht und ob deine Rolle vielleicht morgen gestrichen wird. Und dann kommt halt noch hinzu, das sagt ein Crewmitglieder, wenn dieser Mann den Raum betrat, spürte man die Anspannung sofort. Alle hielten einfach den Atem an.
Mm.
Also was der Mann gesagt hat, war Gesetz. Und es gab dann ja dann, weil du auch davon gesprochen hast, dass ja ein paar Opfer gesprochen haben. Ich habe mir mal drei rausgesucht, die ja dann auch an die Öffentlichkeit getreten sind. Vorneweg, das sind keine Opfer von Brian Peck. Das sind Menschen, die darüber berichten, wie sehr sie unter Dan Schneider gelitten haben. Also Janet McCurdy, die hattest du vorhin auch schon erwähnt, also die quirlige Sam aus iCarly, für viele Fans der Inbegriff des Comedy-Chaos. Und sie hatte eine, ja, war die Hauptrolle, aber hinter dieser Rolle verbarg sich ein zerbrechliches Mädchen oder ein zerbrechendes Mädchen. Und sie hat ein Buch geschrieben und in diesem Buch schreibt sie, ich habe gelächelt, wenn man es von mir verlangte, ich habe Witze gemacht, während ich innerlich zerfiel. Also sie erzählt von Demütigung, von Druck, von Essverhalten, das dann auch außer Kontrolle geriet. Sie beschreibt Szenen, die sie spielen musste, die ihr unangenehm waren, also wo irgendwie schon was in ihr drin war, wo sie gesagt hat, das möchte ich aber nicht machen. Outfits, die sie nicht tragen wollte, du hast ja auch vorhin gesagt, ja, es gab immer so super knappe, sexy Outfits, wollte sie nicht tragen. Dan Schneider hat gesagt, du trägst das. Also hat sie es gemacht. Die Dialoge waren voller zweideutiger Anspielungen. Und jetzt wird mir gerade noch schlechter, weil überleg mal, die üben ja diese Dialoge mit den zweideutigen Anspielungen, geschrieben von Dan. Üben die ja mit dem Dialogcoach, der sich an Kindern vergangen hat. Also es ist ja widerlich. Also wenn man, da haben ja gefühlt, ist ja eine Struktur aufgebaut worden, für Pädophile gemacht.
Ja, komplett. Komplett.
Und die sich dann da ausleben konnten unter dem Deckmantel von Kindershow.
Richtig. Und den Kindern, ne, also den jungen Schauspielerinnen und Schauspielern wurde vermittelt irgendwie, das sei ganz normal und das sei Merkmal der Shows, ne? Also das hat auch Ariana Grande, die war ja auch Teil dieses ganzen Nickelodeon-Dings und die hat auch zum Glück, zumindest hat sie bisher jetzt nie davon gesprochen, aber die hat auch mal erzählt, dass dieser anzügliche Humor und diese grenzwertigen Anspielungen am Set jedes Mal, das wurde dann immer wieder verkauft als Merkmal der Show, ja.
Ja, nee. Widerlich. Es ist einfach nur wirklich ganz schlecht und das Krasse ist ja auch, also Widerspruch war halt nicht drin. Und Janet sagte auch, ich war ein Kind, aber Nein sagen war keine Option. Also wenn du Nein gesagt hast, war deine Karriere einfach vorbei. Und das ist wieder dieses Machtgefälle, ne, wenn du komplett abhängig von denen da oben bist sozusagen und die wollen ja erfolgreich sein und die wollen ja in die Schauspielerei und die dann einfach Angst haben, was zu sagen. Und da gibt es eine Enthüllung, die vielen Fans von Nickelodeon wirklich die Sprache verschlagen hat, weil scheinbar hat Nickelodeon ja von den Problem gewusst, weil Nickelodeon hat ihr $300.000 Schweigegeld angeboten.
Ach, hör auf, das wusste ich auch noch nicht.
Ja, und die Bedingung war, sie solle nie über das sprechen, was am Set wirklich passiert sei und sie darf auch nie Dan Schneider bei Namen nennen. Und sie sagte halt, als ich den Vertrag sah, fühlte ich mich krank. $300.000, damit ich meine Stimme aufgebe, das hätte bedeutet, mich selber zu verraten. Sie hat es abgelehnt und wurde damit halt wirklich zu einer Symbolfigur, die lieber alles riskierte, sag ich mal, als weiter zu schweigen. Und
das finde ich so stark. Ja, so gut.
Ja, vor allem, ja, wenn du bedenkst, dass du ja irgendwie wieder dieses David gegen Goliath-Ding hast, ja, ne, und siehst irgendwie die kleine Maus, sag ich mal, die da gegen diesen großen Elefanten kämpfen muss und ja, macht es trotzdem, das finde ich schon, und wenn du dann auf einmal dieses Schweigegeld angeboten kommst von diesem riesen Player, der da irgendwie ja dann offenbar auch gegen dich spielt, ey, also super.
Gut ab, ja. Und dann gibt es ja auch Alexa Nicholas, die auch gesprochen hat und wir kennen sie als Nicole aus Zoe 101. Und vor der Kamera war sie halt das unschuldige, fröhliche Mädchen und hinter der Kamera war natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. In der Doku Quiet on Set beschreibt sie auch ein Klima der Angst, des Drucks, der Manipulation. Sie sagt, ich war ein Kind und musste funktionieren wie eine Erwachsene. Niemand hat mich gefragt, wie es mir wirklich geht. Also das ist ja auch etwas, dieser immense Arbeitsdruck. Das, Kinder sind ja nicht dafür gemacht, auch wir Erwachsene sind ja nicht dafür gemacht. Wir zerbrechen ja schon daran, aber kleine Kinder natürlich noch viel mehr. Sie schildert, dass sie immer das Gefühl hatte, sich beweisen zu müssen. Mal bekam sie Aufmerksamkeit von Dan, mal wurde sie eiskalt ignoriert von Dan und das war immer je nachdem, ob Dan Schneider sie gerade mochte oder nicht. Das hat dieses junge Mädchen natürlich komplett manipuliert. Ja, sie meinte, das war Manipulation. Wir waren einfach abhängig von seiner Laune. Das ist auch diese, was du auch meinst, diese Abhängigkeit von ihm. Die waren auch emotional abhängig von ihm, weil er einfach sie komplett manipuliert hat. Sie ist heute, ja, auch eine Kämpferin. Sie hat eine Bewegung, Eat Predators, und sie steht halt mittlerweile vor den Toren von Hollywood Studios, organisiert Proteste, hält Schilder in die Luft und schreit halt irgendwie das heraus, was damals niemand hören wollte. Und ihre Worte sind ganz, ganz klar. Alexa Nicholas setzt sich ein für den Schutz von Kindern. Sie sagt, wir brauchen Schutz für Kinder, wir brauchen unabhängige Beobachter und wir müssen die Struktur zerstören, die eben diesen Raubtieren, diesen Predators die Macht geben. Und das finde ich auch wahnsinnig toll, dass sie sich halt eben gegen dieses System stellt und halt versucht, Lösungen zu finden. Weil, sind wir mal ehrlich, es wird immer Kindershows geben, es wird immer Kinderschauspieler geben. Wir brauchen ja auch Kinder, die in Film und Fernsehen Schauspielern wollen. Aber man muss ja dann irgendwie eine Lösung finden. Und sie sagt halt eben, man braucht unabhängige Beobachter, die halt dann einfach neutral sind und nicht auch in dieser Struktur und in diesem System sind, wie bei Nickelodeon von Dan Schneider. Und sie versucht halt, das Sprachrohr für all die Kinder zu sein, die nie eine Chance hatten, sich zu wehren. Und ja, das finde ich wahnsinnig bewundernswert. Und dann gibt es natürlich die Geschichte von Amanda Bynes, wie in der letzten Deep Dive besprochen. Sie ist ja das Gesicht einer ganzen Generation gewesen. Und die Amanda Show hat sie zur Comedy Queen gemacht. Sie war riesengroß, ja, und da gab es ja kaum andere Kinder, die quasi in ihrer Liga gespielt haben. Doch wie wir auch in unserem Deep Dive erzählt haben, hinter den Kulissen begann halt auch ein Absturz. Und Jahre später, heute sieht man das ja, ne? Sie war lange in den Schlagzeilen wegen Drogen, Skandalen, psychischen Zusammenbrüchen. Sie hat nie selbst so offen gesprochen wie Janet oder Alexa, aber auch ihr Schweigen ist ja, naja, sage ich jetzt mal, keine Antwort, aber auch ihr Schweigen sagte etwas aus, gerade wenn man sich ihre Lebensgeschichte anguckt und gerade wenn man sich anschaut, wie sie früher aussah, wie es ihr früher ging und wie es ihr einfach jetzt geht und wie sie jetzt auch aussieht. Und dazu sprechen wir ganz ausführlich, wie gesagt, in unserem Deep Dive in Folge 168. Hört da gern nochmal rein. Ich bin so sauer, dass wir schon wieder über ein System sprechen müssen, in dem Kinderstars Helden für Millionen von anderen wurden, ja auch für mich und Nina, weil wir uns Nickelodeon ja auch reingezogen haben und das ja auch irgendwo gefeiert haben, aber irgendwie niemand darauf geachtet hat, wie es diesen Kindern geht. Ich finde es gut, dass heute endlich Konsequenzen gefordert werden, ne? Dass es Transparenz gibt, mehr Transparenz gibt. Ich glaube, man braucht eine Aufsicht. Sets, Filmstudios dürfen natürlich kein Ort sein, an dem Macht wichtiger ist als Menschlichkeit oder wo die Macht so missbraucht wird. Und ich finde, und das sagte auch Alexa Nicholas, man darf echt nicht mehr zulassen, dass Kinder für Unterhaltung geopfert werden. Die müssen geschützt werden. Die können ja Kinderserien machen, aber man muss irgendwo Grenzen ziehen. Und ich habe auch mittlerweile den Eindruck, weil, also man sagt auch mal, die Eltern schützen ihre Kinder, aber ich glaube, dass viele Eltern halt auch irgendwo machtlos sind und sich gar nicht vorstellen können, was da abgeht. Und ja, die vertrauen dann vielleicht auch den Produzenten und sagen, ja, die passen da schon drauf auf, weil es ist ja Nickelodeon und schaut euch an, wie viele Kinder da sind. Und die haben gar nicht so die Handhabe da drauf. Also man kann auch nicht sagen, ja, die Eltern müssen die Kinder schützen, sondern es muss eine Instanz geben, die da ganz klare Regeln aufstellt, wie sowas auszusehen hat, damit eben nicht mehr Menschen so, ja, damit es keine Dan Schneiders oder Brian Pecks dieser Welt mehr gibt.
Ja, vor allem auch, finde ich, dass das irgendwie von einer externen Stelle eigentlich kontrolliert wird die ganze Zeit dann in so einem Fall, ne? Und nicht von irgendwem, der auch wieder Geld im Hinterkopf hat und irgendwie von dem ganzen System profitiert. Weil ich finde auch, wenn man dann mal so überlegt, wie nach diesem ganzen Skandal damit umgegangen wurde, auch von natürlich Senderseite, ne? Also es gab natürlich öffentliche Statements und die haben dann natürlich, also wundert einen auch nicht, gesagt, man habe immer für ein sicheres und professionelles Arbeitsumfeld gesorgt, frei von Belästigung. Naja, offensichtlich ja nicht, weil sonst wäre das alles nicht passiert. Und da gibt es so wenig Selbstkritik, wenig Selbstreflexion und immer wieder wird einfach nur verwiesen auf Standards und interne Prüfungen. Inhalte werden kontrolliert worden und über all das, also gar keine Fehler werden zugegeben. Es wird argumentiert, dass Drehbücher und Outfits immer durch offizielle Gremien geprüft und genehmigt worden seien und so. Da denke ich mir, das kann ja gar nicht. Also
eigentlich nicht.
Nein. Und das finde ich, deswegen braucht es eigentlich so unbeteiligte Personen, die halt nichts davon haben, ob jetzt 1 oder 1 Million Euro eingenommen werden damit. Und finde ich, du hast es ja eben schon gesagt, die haben sich ja dann auch von Dan Schneider irgendwie distanziert, ne? Und sagen, aber es gäbe halt keine Beweise für sexuelles Fehlverhalten, nur dass er irgendwie nur
von Dan Schneider jetzt, ne?
Ja, genau. Verbal ausfällig und kontrollierend war. Und man denkt sich so, ey, komm Leute, allein das reicht doch eigentlich schon. Hier geht's
um und dass dieser Mann einfach ein System aufgebaut hat, das diesen Missbrauch von Brian Peck beispielsweise einfach auch begünstigt hat, ne? Also hat es ja zugelassen.
Ja. Und Dan Schneider hingegen sagt, das wären ja alles Missverständnisse und verschobene Wahrnehmungen. Weißt du, wo du dann denkst, okay, komm, es reicht. Also jetzt irgendwie weiß ich nicht. Und dann, als die Doku halt eben rauskam, hat er dann von der Hetzjagd auch gesprochen und sowas alles. Ich finde das schon, problematisch. Natürlich, aber alles andere hätte einen jetzt auch gewundert.
Ja, irgendwie schon, ne?
Mhm. Deswegen, um das irgendwie, so als Fazit finde ich, was ich mir so mitgenommen habe, ist einfach, eigentlich braucht es wirklich generell bei so Machtgefällen und bei vor allem am Set wahrscheinlich, aber gerade wenn es dann um Kinder geht, braucht es Jugendschutz.
Genau. Ja, total. Also der Jugendschutz hat halt einfach damals gefehlt, ne? Und heute wissen wir, dass Kinderstars halt eben unabhängige Betreuung brauchen, wie du schon sagst, Menschen, die nicht im Interesse der Produktion handeln, sondern einzig und allein im Interesse des Kindes. Damals war das halt Fehlanzeige, das gab es nicht, ne? Es gab keine Psychologen, keine neutralen Vertrauenspersonen, wo die Kinder hingehen konnten. Es gab nur die Produzenten, die Regisseure und die Eltern. Produzenten und Regisseure, von denen waren sie abhängig, ja, weil die Kinder wollten natürlich auch Karriere machen und lehn dich mal, also es ist ja für uns schon schwierig genug, sich mal gegen Chef aufzulehnen und dem Chef mal, unseren Chefs, wo es nicht um große Karrieren geht, mal zu sagen, das finde ich nicht gut, das möchte ich nicht, ja. Und dann verlangt man das von irgendwelchen Kindern bei großen Produzenten, als ob. Weil dann sagen die, wenn die Kinder sagen, das möchte ich nicht machen, dann sagen die, okay, alles klar, such den anderen Job, da stehen 100 andere Kinder, die es machen werden. Mhm. Also die fühlen sich ja, es ist ja aussichtslos für die. Und deswegen dieser Jugendschutz, wenn es das gibt mittlerweile, super. Und das ist, braucht es einfach, ne? Und dass halt eben diese Kultur des Schweigens, dass das endlich gebrochen wird. Es gibt keine Geheimhaltungsverträge mehr. Die Opfer werden nicht zum Schweigen gezwungen. Das muss man sich mal überlegen, dass man einfach sagt, okay, du kannst hier arbeiten, darfst aber nicht darüber sprechen, was hier passiert. Alleine da müssten schon so die Alarmglocken läuten, dass man da einfach auch gar nicht, dass man da auch gar nicht hin will. Und ich finde, dass die Verantwortung der Sender, oder beziehungsweise, dass die Verantwortung auch bei den Sendern irgendwie liegt, ne? Also, wie du schon sagst, Nickelodeon hat sich einfach nur entschuldigt und hat irgendwie versucht, irgendwelche, scheinheiligen Ausreden, so klang es gerade, zu finden. Und dass diese Sender haben die Verantwortung und müssen die Verantwortung übernehmen und aktiv in diesen Schutz für die Kinder investieren.
Ja,
so, und wenn wir merken, das ist, und dürfen jemanden wie Dan Schneider nicht so lange an der langen Leine lassen. Sondern die müssen sowas viel schneller sehen, viel schneller merken und dann müssen solche Menschen vom Set verschwinden.
Ich finde gut und dann können wir, glaube ich, auch irgendwie, dass wir das hier positiv verlassen, diese Geschichte, weil die macht mich so sauer auch, finde ich. Aber dass ja irgendwie dadurch klar wird, dass diese Aufmerksamkeit einfach so viel besser schon und größer ist, als sie früher war, dass dieses Bewusstsein und irgendwie diese Schockgrenze, nenne ich es jetzt mal, bei allen so tief geworden ist, dass man einfach sagt, okay, nee, jetzt, hier reicht's, ne? Allein wie du schon sagst, diese Outfits, wenn man sich die heute anguckt, früher hat man da gar nicht drüber nachgedacht, heute denkt man so, ach du Scheiße, viel zu kurz, viel zu knapp, ist ein junges Mädchen. Allein das ist ja schon eine positive Entwicklung in den Köpfen der Menschen. Das finde ich schon mal gut und ich hoffe einfach, dass das irgendwie weiterträgt und dann halt eben hoffentlich irgendwann überwiegt.
Voll. ja, Kinder können halt eben einfach nicht für sich selber kämpfen, ne? Es ist irgendwo auch unsere Aufgabe oder die Aufgabe der Sender, Strukturen zu schaffen, die sowas einfach nie wieder zulassen. Und Janet McCurdy hat gesagt, das fand ich wirklich traurig. Manchmal denke ich, hätte ich als Kind nur eine Person gehabt, die auf meiner Seite war, wäre mein Leben vielleicht anders verlaufen. Und ja, wenn man solche Strukturen brechen will, dann müssen wir darauf achten, dass wir solchen Menschen nicht mehr diese Macht geben und dass diese Strukturen nicht bestehen, weil wenn man nichts verändert, dann heißt der nächste nicht Dan Schneider, sondern XY und dann kommen sie einfach immer wieder, ne? Also das, ja, gibt man diesen Menschen eben zu viel Raum und zu viel Macht. Aber wie du schon sagst, man hat es ja gesellschaftlich auf dem Schirm, Gott sei Dank,
ja,
und versucht, diese Kinder zu schützen, damit eben nicht noch so eine Amanda Bynes Story am Ende dabei rauskommt. Oder wir wieder eine Folge über einen gefallenen Kinderstar machen müssen.
Genau. Okay, ihr Lieben. Ich bin sauer. Ich bin sauer. Ich finde das alles. Nee, es macht mich sauer. Und jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sonst noch sagen wollte.
Du schickst deine Kinder nicht zum Kinderfernsehen. Jetzt habe ich doch noch was. Ich war mal im Kinderfernsehen, um das Ganze doch mit einem Lachen zu beenden. Und zwar war ich bei der Mickey Mouse Show. Ich bin in Südostasien groß geworden. Das war ein großes Ding in Südostasien. The Mickey Mouse Show. Und ich war im Finale. Also ihr könnt euch vorstellen, es ist wie ein Tigerentenclub. Ja, ich war im Finale. Es waren so ganz viele Quiz und sportliche Sachen, die man machen musste und so. Am Ende stand ich dann da. Wir waren noch drei Kinder und ich werde nie vergessen, wir standen da alle und hatten vor uns so einen riesigen roten Buzzer. Und dann war die Frage, wie viele Knöpfe hat Mickey Mouse an seiner Hose? Und ich so, bam, direkt drauf gedrückt. Weiß ich, weil ich so schnell war. 4, ne, Hosenträger. Klar, vorne 2 Knöpfe, hinten 2 Knöpfe. Das ist doch ganz logisch. 4, war falsch. Mickey Mouse hat nur 2 Knöpfe. Und damit habe ich verloren, ich war raus und ein anderes Kind hat gewonnen. Ich war wirklich sehr traurig. Das wurde dann auch im Fernsehen ausgestrahlt, wie ich so voll auf diesen Buzzer gehauen habe und so richtig so, haha, ich habe gewonnen, ich weiß es schon. Also, dass ich nicht schon gejubelt habe, war alles.
Ja, ich kann es mir richtig vorstellen.
Und dann habe ich verloren. Also jetzt Fun Fact über Mickey Mouse. Mickey Mouse hat 2 Knöpfe an seiner Hose.
Nicht wie alt warst du da, Freddy?
Jung. Jung, ich hätte es nicht vergessen. Wie alt war ich da? Ich war, keine Ahnung, lass mich, 7?
Ja, okay, großartig. Das ist ja großartig, wirklich.
Die Mickey Mouse Show. Ja.
Aber nur 2, also nur vorne an den Hosenträgern.
Nur vorne, es macht gar keinen Sinn. Und ich habe denen das nicht geglaubt. Ne? Ich habe nicht so, okay, das macht doch gar keinen Sinn. Ich habe da richtig mit denen diskutiert. Und dann mussten die eine riesige Mickey Mouse holen ins Fernsehstudio, um mir das zu beweisen, dass Mickey Mouse nur 2 Knöpfe hat.
Ja, das hätte ich auch
angefordert. Und erst dann konnte ich meine Niederlage akzeptieren.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Oh weia. Ja, okay, das finde ich gut. Ich bin froh, dass dir da am Set nichts passiert ist, Freddy. Dass du da mit einer positiven Geschichte rausgehst und wir jetzt auch. Ich danke dir, weil ich bin jetzt nicht mehr so wütend.
Das ist gut. Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, ihr Mäuse.
Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.